Das wäre doch mal ein gutes Thema für Ehemänner. Siehe, ich weiß, dass du eine schöne Frau bist. Wann hast du das letzte Mal zu deiner Frau so einen tollen Satz gesagt? Ja, aber darum soll es heute nicht gehen. Es soll heute übrigens auch nicht mehr um das Vaterunser gehen, wie letzte Woche angekündigt. Ja, das war Sanja. Also wir waren uns noch nicht sicher, ob es eine sechsteilige oder eine fünfteilige Predigtreihe werden sollte. Ich war auf jeden Fall dran heute oder bin dran und ich hatte mir das noch offen gelassen. Nun war ich in einem Dilemma. Warum wollte ich nicht eine sechsteilige, sondern nur eine fünfteilige Predigtreihe? Weil der Schluss des Vaterunsers, der ist nicht ganz textrein, sagen wir mal so. Kann ich mal die erste Folie haben? Sanja hat über Vers 13 aus Matthäus 6 gepredigt und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Und dann fügen wir ja beim Vaterunser die Zeile hinzu, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und dann steht da drunter, wenn ihr in eure Bibel hineinschaut, so in eckiger Klammer, dieser Abschluss ist in den ältesten Handschriften nicht enthalten. Also, er steht nicht in der Bibel eigentlich, in der Urschrift. Aber er ist trotzdem biblisch. Denn ich habe da noch etwas nachgeforscht, um sozusagen jetzt das Vaterunser im Ganzen zu einem schnellen Abschluss zu bringen. Also wenn wir das beten, müssen wir kein komisches Gefühl haben, ich bete da was, was nicht in der Bibel steht. Denn schon König David hat im ersten Chronikbuch gebetet, im 29. Kapitel in den Versen 9c bis 12. Und da betet er, König David war hoch erfreut und er lobte den Herrn vor der ganzen Gemeinde und sprach, gelobt seist du, Herr, Gott Israels, unseres Vaters, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das ist das vierte. Dein Herr ist die Majestät und Gewalt, Herrlichkeit und Sieg und Hoheit. Das ist das dritte. Denn alles, was im Himmel und auf Erden ist, das ist dein. Denn dein Herr ist das Reich. Das ist das erste. Und du bist erhöht zum Haupt über alles. Reichtum und Ehre kommen von dir. Du herrschst über alles. In deiner Hand steht Kraft. Das ist das zweite. Und Macht. In deiner Hand steht es, jedermann groß und stark zu machen. Also, es ist völlig biblisch, diese vier Begriffe am Ende zum Lobpreis Gottes noch einmal nach dem Vaterunser zu sprechen und damit dieses Vaterunser zu schließen. Und damit Schluss des Vaterunsers. Auch die Folien werden sich gleich ändern. Einige von euch wissen, dass ich das Handwerk des Tischlers gelernt habe. Dafür braucht man sehr viele Maschinen, jedenfalls in der Werkstatt, in der ich gearbeitet habe. Aber es ist ja ein Handwerk und kein Maschinenwerk. Und dafür musste man in der Lehre eben auch Handwerkszeug gebrauchen. Unter anderem einen Hammer. Es ist nun so, dass der Hammer, ehrlich gesagt, nicht so häufig gebraucht wird, weil man arbeitet sehr viel mit Schrauben, mit Fräsen, mit Schleifmaschinen und allem drum und dran. Der Hammer wird selten gebraucht, aber man braucht ihn immer mal wieder. Ich hab hier einen Hammer. Das ist kein Tischlerhammer, sondern der ist spitz vorne. Den können Dachdecker und Zimmerleute gebrauchen, wenn sie ein Dach errichten. Dann kann man in den, den noch so reinschlagen, wenn man gerade die Hände für was anderes frei hat. Oder man kann einen Nagel, den man falsch reingeschlagen hat, auch mit dieser Kerbe, die hier ist, so unterhaken und dann wieder rausziehen. Oder wenn man an eine Stelle muss, hier ist so eine Einbuchtung, da kann man einen Nagel reinlegen und da ist auch ein Magnet, sodass der Nagel da auch dran festbleibt, sodass, wenn man irgendwo die zweite Hand nicht dahin kommt, aber da oben noch was reinschlagen muss, dann kann man den Nagel schon mal da reinlegen und dann kann man ihn so erstmal vorpickern und dann kann man ihn richtig reinschlagen. Also man hat sich was bei gedacht, als man diesen Hammer erfunden hat und ihn dann zum Gebrauch zur Verfügung gestellt hat. Ob Jesus damals schon so einen Hammer hatte, weiß ich nicht. Er hat ja auch das Handwerk des Zimmermanns oder des Häuserbauers ausgeführt, weil sein Vater Josef eben auch diesem Handwerk nachging. Aber irgendeine Form von Hammer gab es bestimmt auch schon damals zur Zeit Jesu, als er noch auf dieser Erde wandelte. Dieser Hammer hat eine bestimmte Funktion. Ich wurde vor kurzem, weil jemand das wusste, von einem Freund eingeladen, ob ich ihm helfen könnte, einen Schrank aufzustellen. Und dann schenkte er mir letzten Dienstag einen Hammer. Er war auch in den Herbstferien im Urlaub und brachte mir diesen Hammer mit, als Dankeschön. Und dann sagte er, ja, das ist ja kein richtiger Hammer, das ist ein Feierabendhammer. Also der hat auch eine Funktion, aber eine völlig andere, er hat auch einen kleinen Hammer, mit dem man ein bisschen was reinschlagen kann, aber eigentlich wird er für etwas anderes gebraucht. Ihm fehlen sozusagen einige Voraussetzungen, die der andere Hammer hat, und dafür hat er eben diese andere Funktion. Wer nun die Vorstellung hat, ihn auf dem Bau wie einen normalen Hammer zu benutzen, der wird damit schnell an seine Grenzen stoßen. Und deswegen ist es wichtig, dass man eine klare Vorstellung hat, wozu man welchen Hammer einsetzt und wozu dieser Hammer auch dienen soll. Vielleicht können wir ihn nachher beim Mittagessen einsetzen. Nicht um die Teller zu zerschlagen, sondern um vielleicht eine Flasche zu öffnen. Es ist wichtig, eine klare Vorstellung zu haben von dem, wozu man etwas gebrauchen will. Und mit meinem ersten Punkt geht es um klare Vorstellung. Wisst ihr, ich denke, dass es in unserem Leben als Christen ganz ähnliche Phänomene gibt. Es gibt nämlich so ein paar Voraussetzungen für das Leben eines Christen, von denen wir von Anfang an eine möglichst klare Vorstellung haben sollten. Und zwar nicht nur in unserem Kopf, sondern auch in diesem Fall in unserem Herzen. Denn wenn wir die nicht haben, dann werden wir uns im Leben als Christ an vielen Stellen abmühen, werden immer wieder Nachhilfe in Anspruch nehmen müssen und doch wird die Nachfolge Jesu für uns immer mühsam sein und wir werden das Gefühl nicht los, dass wir es irgendwie nicht packen, dass wir irgendwie das falsche Werkzeug in der Hand haben. Und ich bin davon überzeugt, dass es besonders wichtig ist, dass wir gesunde biblische Vorstellungen davon entwickeln, was Gott unter den Begriffen Gnade und Gerechtigkeit versteht. Christoph hat es eingeleitet vorhin, dass ich über mein Fehlurteil sprechen werde. Ehrlich gesagt, ihr habt es mit einem Straftäter zu tun. Also nicht nur im übertragenen Sinne, sondern tatsächlich. Ich bin mit 12 Jahren in Geschäfte ein- und ausgegangen und habe mich bedient, bin aber an der Kasse nicht vorbeigegangen, sondern bin dann einfach so nach Hause gegangen und habe die Dinge, die ich da mitgenommen habe, verzehrt, mitgespielt, in unserer unterirdischen Höhle versteckt. Aber dann bin ich einmal nach Celle gefahren, von Bergen aus mit dem Fahrrad, 24 Kilometer und hatte meinen Parker schon so eingenäht, umgenäht hier mit 12, dass ich den so aufmachen konnte und hier Sachen drin verschwinden lassen konnte. Und die blieben dann so, nicht nachmachen, Tobi. Und das wurde dann immer voller. Naja, und irgendwie war aber Karstadt ganz findig und hatte einen Ladendetektiv. Und der hat mich dann erwischt. Dann musste ich irgendwo mit hinkommen. Da ich erst 12 war, habe ich letztlich keine Strafe bekommen, musste aber aufs Polizeirevier in Bergen kommen. Meine Mutter hat einen Brief bekommen, hat ihn weggeschmissen, weil sie dachte, das wäre Reklame von Karstadt. Genau, aber irgendwie ist es dann doch rausgekommen und du kriegst doch immer so viel Taschengeld und es reicht dann nicht und was ist denn, warum hast du das und so. Ich wurde nicht verurteilt, es war sozusagen ein Freispruch, aber ich sollte nicht wieder solche Dummheiten machen. Ich bin nicht in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen, aber ich bin seitdem sehr vorsichtig mit dem, also ich habe verstanden, was dein und mein ist, also ich konnte diese Possessivpronomen danach auseinanderhalten und merke immer noch so, wenn einer irgendwo vorbeigeht und ein paar Trauben nimmt oder so ein Maisding oder sowas, da habe ich dann irgendwie immer noch so ein Gefühl von, das tust du jetzt lieber nicht, weil da hast du schon mal in deinem Leben was falsch gemacht. So, das war jetzt mein Freispruch, den ich damals erlebt hatte. Aber jetzt möchte ich zu einem übertragenen Freispruch kommen. Gnade und Gerechtigkeit, habe ich gesagt. Das ist ja das Thema des Römerbriefes. Und ich lese uns darum für die Predigt zwei Verse aus Römer 1, Vers 16 und 17. Nach der Luther-Übersetzung. Da schreibt Paulus, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die glauben, die Juden zuerst und ebenso die Griechen. Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Welche kommt aus Glauben, in Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Ganz wörtlich heißt es da in Vers 17, im Evangelium wird Gottes Gerechtigkeit offenbart. Luther hat in seinem Bibelstudium gerade mit diesem Begriff von Gottes Gerechtigkeit immer Schwierigkeiten gehabt. Er war einer, der auch sehr auf Gerechtigkeit aus war und er hat es nicht so richtig verstanden. Er kam aus einem sehr strengen Elternhaus, war in einer sehr strengen Frömmigkeit groß geworden und so war Gott für ihn immer sehr bedrohlich vorgekommen. Und er spürte, dass er diesen Gott nicht lieben konnte, weil er immer nur Angst vor ihm hatte. Und er war umso verzweifelter, weil er keine Chance sah, wie er diesem vernichtenden Urteil Gottes entrinnen sollte. Und eines Tages stieß er im Römerbrief auf diese Stelle, in der es heißt, im Evangelium wird die Gerechtigkeit Gottes offenbart. Und Luther sang noch tiefer, denn er sagte sich, wenn Gott selbst im Evangelium einfach nur knallhart gerecht ist, dann habe ich doch keine Chance. Wenn Gott das sieht, wie ich ihn meide, wie ich bitter und aggressiv auf ihn bin, ihm nicht vertrauen kann, und wenn er mich dann wirklich strikt gerecht beurteilt, dann bleibt für mich nichts als die ewige Verdammnis. Denn Gesetz bleibt Gesetz, Recht bleibt Recht, Sünde bleibt Sünde und Strafe muss sein. Und Luther verzweifelte fast angesichts dieser knallharten, unerbittlichen Gerechtigkeit Gottes. Und ich denke, es gehört zu den besonderen Momenten unserer Weltgeschichte, dass Luther eines Tages in seinem Kämmerlein plötzlich vom Heiligen Geist angerührt wurde. Und es ihm wie Schuppen von den Augen fiel und er mit einem Mal erkannte, wie der Begriff Gerechtigkeit Gottes hier wirklich gemeint ist. Luther begriff zum ersten Mal in seinem Leben, und wir kommen ja gerade vorgestern vom Halloween-Alternativ, aber eben auch vom Reformationsfest. Luther begriff zum ersten Mal in seinem Leben, dass es hier nicht um eine Eigenschaft Gottes geht, dass hier nicht von einer Eigenschaft Gottes die Rede ist, mit der er uns beurteilt bzw. verurteilt, sondern dass dieser Vers und damit der ganze Römerbrief, das Evangelium davon spricht, dass Gott uns seine Gerechtigkeit schenken möchte und dass wir selber durch dieses Geschenk gerecht werden. Die Gerechtigkeit, von der hier im Evangelium die Rede ist, ist unsere Gerechtigkeit, weil Gott sie uns schenkt. Um es gleich am Anfang ganz deutlich zu sagen, wenn du an Jesus Christus glaubst, bist du in Gottes Augen genauso gerecht wie Gott selbst. Du bist genauso gerecht wie Gott selbst, weil er dir dann seine Gerechtigkeit gibt. Und es ist immer noch dieselbe reine göttliche Gerechtigkeit, selbst wenn sie bei dir angekommen ist. Und sie gehört jetzt dir. Und als Luther das begriffen hat, dass Gott ihm seine Gerechtigkeit schenken möchte, war das für ihn eine absolute Befreiung seiner Beziehung zu Gott. Und er konnte zu Gott zum ersten Mal Vater sagen und ihn von Herzen lieben. Das war die Geburtsstunde der Reformation. Und nun wollen wir uns fragen, Gerechtigkeit, was ist das eigentlich? Geschenke soll man ja auspacken, und so wollen wir uns fragen, was es mit diesem Begriff der Gerechtigkeit hier auf sich hat. Gerechtigkeit ist mehr als nur ein theologischer oder juristischer Begriff. Der Römerbrief schreibt es so in Kapitel 8, Vers 33: Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will die Auserwählten beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Die Hoffnung für alle sagt sogar, Gott selbst spricht sie von aller Schuld frei. Gerechtigkeit ist ein Zustand, in dem uns niemand mehr anklagen kann. Da kann keiner mehr hinterher sagen und so, als Zwölfjähriger, da bist du mal auf Abwege geraten. Ja, ich wusste doch, dass ich da irgendwo einen schwarzen Fleck in deiner weißen Weste finde. Nein, nichts mehr, keine Anklage mehr. Ich bin frei. Was ist ein unbescholtener Bürger? Das ist doch jemand, der problemlos jederzeit ein polizeiliches Führungszeugnis beantragen könnte und es würde drinstehen, Einträge, Doppelpunkt, keine Ausrufungszeichen. Es liegt nichts gegen ihn vor. Niemand kann ihm Vorhaltung machen und ihn anklagen. Oder wenn du immer, ich will hier keine besonders angucken, im Straßenverkehr dich an die Personen wissen Bescheid, Geschwindigkeit hältst und keine Strafe zahlen musst und keine Punkte, ich weiß gar nicht mehr, ob die noch in Flensburg sind oder wo die jetzt eingetragen werden. Genau, da ist es genau das Gleiche. Wenn du 0 Punkte in Flensburg hast, dann bist du in den Augen der Polizei als Autofahrer gerecht. Gerechtigkeit ist also ein Zustand, in dem man uns nichts vorwerfen kann, in dem uns niemand mit irgendwas beschuldigen kann. Und Paulus redet hier nicht nur von einer Kartei in Flensburg. Paulus sagt hier, dass wir Menschen in Christus Jesus vor Gott gerecht werden. Und dass selbst Gott an uns nichts zu beanstanden hat. Könnt ihr euch das vorstellen, dass Gott uns so sieht? Kannst du dir vorstellen, dass Gott dich so sieht? Würdet ihr euch so als solche Leute beschreiben, an denen Gott nichts auszusetzen hat? Natürlich nicht. Aber die Bibel sagt uns das. Gerechtigkeit in Jesus Christus bedeutet, Gott spricht uns frei. Er schreibt unter unser Leben wie unter einer Klassenarbeit, 0 Fehler, sehr gut, in roter Tinte. 0 Fehler, sehr gut. Und sehen wir, jetzt kommen wir zu diesem Knackpunkt, auf den es aber besonders ankommt. Gerechtigkeit hat nämlich immer zwei Seiten. Es gibt einmal das, was sich die innere Gerechtigkeit nennen möchte. Das ist eine Eigenschaft, eine Beschaffenheit, so wie ich bin. Und es gibt die äußere Gerechtigkeit, das ist was anderes an mir, nämlich die Gerechtigkeit, die jemand von außen an mir feststellt und bezeugen kann. Auch dafür nochmal ein Beispiel. Da kommt jemand durch eine Anklage unschuldig vor Gericht. Er ist zu Unrecht angeklagt worden. Und diese Unschuld ist zunächst einmal seine innere Gerechtigkeit. Davon weiß nur er. Er ist sich keiner Schuld bewusst. Das Verfahren muss aber trotzdem geführt werden. Und erst wenn der Richter ihn wegen erwiesener Unschuld freispricht und er das vom Gericht noch einmal bescheinigt bekommt, dass er wirklich nichts angestellt hat, dann ist er auch äußerlich gerecht. Genauso bei einer Klassenarbeit. Wenn du eine fehlerfreie Arbeit schreibst und merkst, boah, ich hatte heute mal einen richtigen Flow, das wird richtig gut, da wird nachher diese rote Nullfehler sehr gut eins drunter stehen. Das ist eine innere Eigenschaft, die Arbeit, die du abgegeben hast, ist exzellent. Aber dann muss noch die äußere Beurteilung des Lehrers kommen, der die Arbeit durchliest, versucht zu korrigieren, wo es nicht zu korrigieren gibt, und dann tatsächlich mit dieser roten Tinte Nullfehler sehr gut runterschreibt. Nun kennen wir aus unserem natürlichen Leben immer nur diese eine Reihenfolge, wie ich sie eben beschrieben habe. Erst müssen wir gut sein, dann kriegen wir das gute Urteil. Erst müssen wir Leistung bringen, dann bekommen wir die Anerkennung. Ich darf zunächst nichts angestellt haben, dann bekomme ich ein unbedenkliches Führungszeugnis. Ich muss zuerst im Straßenverkehr mich richtig verhalten haben, dann kann ich sicher sein, dass ich in Flensburg 0 Punkte habe. Und ich muss zuerst eine fehlerfreie Arbeit abliefern und dann wird der Lehrer die Arbeit als sehr gut bewerten. Und so ist das überall auf der Welt. Du musst erst was bringen und dann kriegst du dein Lob, deine Anerkennung, deine Bestätigung. Aber sehen wir, genau das ist der Punkt, in dem es bei Gott nun genau andersrum läuft. Gott dreht die Reihenfolge um. Gott sagt, ich gebe dir zuerst eine 1. Und die hast du sicher. Und die wird dir niemand mehr entziehen. Und jetzt fangen wir an zu lernen. Könnt ihr euch das vorstellen, was das für eine Befreiung bringt? Die meisten von uns sind aus dem Prüfungsalltag raus. Aber stell dir mal vor, du machst 2 Jahre eine Umschulung. Hast dich auf die Abschlussarbeit gut vorbereitet, gelesen, gelernt, alles verinnerlicht. Kommst in den Raum, wo die große mündliche Prüfung stattfinden soll und die Prüfungskommission begrüßt dich mit den Worten: Hallo, lieber Absolvent unserer Umschulung. Wir haben eben beschlossen, dass wir Ihnen eine 1 geben. Und nun wollen wir ein bisschen munter über das plaudern, womit Sie sich in den letzten Wochen beschäftigt haben. Das wäre doch fantastisch. Wenn das so ginge, dann würde uns das sämtlichen Prüfungsstress nehmen, den manche von uns haben, weil sie einfach mit so einem Gefühl in die Prüfung gehen, dass sie immer wissen, ich schaff's nicht, ich werde es nicht schaffen, obwohl ich es weiß, obwohl ich es kann und obwohl ich es schon bewiesen habe. Aber wenn dies vor mir liegt oder die Prüfungskommission da ist, dann habe ich Blackout, dann geht nichts mehr. So etwas gibt es. Nun wisst ihr, es gibt diesen Prüfungsstress. Und Gott leistet es sich jetzt, dass er sagt, ich spreche euch zuerst einmal äußerlich gerecht. Ihr bekommt zuerst einmal die Note sehr gut. Ihr bekommt zuerst euer Zeugnis, Prüfung bestanden. Und dann fangen wir an zu lernen. Dann sehen wir und lernen wir gemeinsam, damit ihr die Gerechtigkeit auch innerlich umsetzen könnt. Das ist unglaublich, oder? Das geht doch eigentlich gar nicht. Aber das ist das Evangelium. Das ist der Kern des Evangeliums. Das ist die frohe Botschaft, die wir auch vom 6. bis zum 9. in der Millenniums Event Center hören werden und hoffentlich viele Menschen verstehen werden. Und weil diese Botschaft so wunderbar ist, dass man sie kaum glauben kann, möchte ich, dass wir in die Bibel schauen und sie miteinander mit der Bibel begründen. Natürlich schauen wir in den Römerbrief. Römer 4, Vers 3 heißt es, Abraham vertraute Gott und glaubte seiner Zusage und dies rechnete Gott ihm als Gerechtigkeit an. Gott rechnet Abraham seinen Glauben als Gerechtigkeit an. Und sehen wir, Abraham war zu diesem Zeitpunkt, ehrlich gesagt, noch weit entfernt, perfekt zu sein. Wir haben das vorhin im Schriftwort gehört. Hat seine Frau preisgegeben. Hat gesagt, du bist so schön. Und das werden die anderen auch sehen. Ich weiß, dass ich einen guten Geschmack habe, aber die anderen haben den auch. Und hat den Stand, mit dem er zu seiner Frau steht, verleugnet, um sein Leben zu retten und auch das Leben vielleicht seiner Frau. Also er war in keinem Fall gerecht. Er hat gelogen oder er hat die Halbwahrheit gesagt. Sie war auch in irgendeiner Weise seine Halbschwester. Aber er war zu diesem Zeitpunkt alles andere als perfekt. Aber er glaubte dem, was Gott sagte. Und Gott spricht ihn dafür daraufhin gerecht. Weil du mir vertraust, schreibe ich null Fehler sehr gut unter dein Leben. Du bist von mir angenommen, du bist okay. Und wenn Gott sagt, dass jemand okay ist, dann ist er okay oder sie. Weil niemand das Recht hat, Gott zu widersprechen. Aus Römer 4 bestätigt ein Text, das denn noch in Römer 4, Vers 4 bis 5 heißt es, es ist doch so, wenn ich eine Arbeit leiste, habe ich Anspruch auf Lohn. Es ist kein Geschenk, sondern ich habe es mir verdient. Aber bei Gott ist das anders. Bei ihm werde ich nichts erreichen, wenn ich mich auf meine Taten berufe. Nur wenn ich Gott vertraue, der den Gottlosen von seiner Schuld freispricht, kann ich vor ihm bestehen. Wörtlich heißt das, wenn ich an Gott glaube, der die Gottlosen gerecht spricht, wenn Gott Schuldige freispricht, Gottlose freispricht, dann ist das etwas, was diese Welt verändert. Und zuerst muss hier bei einer solchen Aussage der Bibel bei uns doch die Frage auftauchen, wie kann Gott so etwas machen? Schuldige kommen zu Gott und bekommen einen Freispruch? Hä? Ist es nicht ungerecht? Ist das nicht Rechtsbeugung? Wir würden es ja gerne glauben. Wir würden es ja gerne für uns in Anspruch nehmen, weil wir genau wissen, dass wir eigentlich vor Gott schuldig sind. Aber kann das denn wirklich mit klaren Dingen zugehen? Mit rechten Dingen? Wir haben doch Gott nicht immer geliebt. Von ganzem Herzen, aus ganzer Kraft. Und wir haben unseren Nächsten nicht immer geliebt, wie uns selbst. Wie kann ein Gott, der bis in die tiefsten Tiefen meines Herzens mich kennt und sieht, der alles über mich weiß, wie kann dieser Gott ein solch ungerechtes Urteil sprechen, indem er mich für gerecht erklärt? Ist das nicht ein Fehlurteil? Ist das nicht Rechtsbeugung? Ja, wie kann Gott so etwas tun? Wie kommt er dazu? Nun, wir finden die Antwort auch im Römerbrief, in Kapitel 3, ab Vers 21. Da schreibt Paulus, jetzt aber hat Gott uns gezeigt, wie wir vor ihm bestehen können, nämlich unabhängig vom Gesetz. Das ist schon im Gesetz und bei den Propheten bezeugt. Gott spricht jeden von seiner Schuld frei und nimmt jeden an, der an Jesus Christus glaubt. Nur diese Gerechtigkeit lässt Gott gelten. Denn darin sind die Menschen gleich. Alle sind schuldig geworden und spiegeln nicht mehr die Herrlichkeit wider, die Gott dem Menschen ursprünglich verliehen hatte. Aber was sich keiner verdienen kann, schenkt Gott in seiner Güte. Er nimmt uns an, weil Jesus Christus uns erlöst hat, um unsere Schuld zu sühnen, hat Gott seinen Sohn am Kreuz vor aller Welt sterben lassen. Jesus hat sein Blut für uns vergossen und mit diesem Opfer die Vergebung für uns alle erwirkt, die daran glauben. Daran zeigt sich, dass es gerecht von Gott war, als er die Sünden der Menschen bisher ertrug. Er hatte Geduld mit ihnen. Aber jetzt vergibt er ihnen ihre Schuld und erweist damit seine Gerechtigkeit. Gott erweist seine Gerechtigkeit. Gott allein ist gerecht und spricht den von seiner Schuld frei, der an Jesus Christus glaubt. Das ist erstmal ein hammerstarker Text. Das ist die wunderbare Gerechtigkeit Gottes. Gott verurteilt die Sünde, aber nicht nur, indem er nur einfach mal ein Auge zudrückt, sondern er vollstreckt das Urteil. Aber er vollstreckt das Urteil an Jesus Christus, seinem Sohn. Und darum ist unser Freispruch keine Rechtsbeugung, sondern unser Freispruch ist rechtens. Er ist legal, er ist gedeckt. Jeder von uns ist gerechtfertigt in Jesus. Nun, ich denke, die meisten von uns haben das schon mal so gehört. So theoretisch ist uns das auch alles klar. Aber ich glaube, entscheidend ist, dass wir es mit unserem Herzen, mit unserem inneren Auge erfassen und begreifen, was es bedeutet, wenn du an Jesus Christus glaubst. Dann erlässt Gott das eindeutige Urteil, das du in seinen Augen, er vollstreckt es sozusagen, dass du in seinen Augen gerecht bist. Gott sagt zu dir, in dem Moment, in dem du dich Jesus Christus zuwendest, schreibe ich die Note sehr gut unter dein Leben. Das ist meine Sicht von dir. Das ist meine Beurteilung von deinem Leben. Ich habe dir nichts mehr vorzuwerfen. Ich habe nichts mehr gegen dich. Und es gibt niemanden, der mich wieder gegen dich aufhetzen kann. Wisst ihr, wenn wir das begreifen, dass Jesus dieses gute Urteil über unser Leben bereits gefällt hat, es feststeht, dann haben wir ein festes Fundament für unser Christsein, ein festes Fundament für unser ganzes Leben. Und dann können wir in aller Ruhe beginnen zu lernen, wie man als Christ lebt. Dann können wir mit aller Gelassenheit damit anfangen, ein Gott wohlgefälliges Leben einzuüben. Ohne Stress, ohne Druck, völlig ausgeglichen, weil wir wissen, wir sind schon angenommen. Zum Schluss möchte ich mich an drei Gruppen unter uns wenden. Zunächst einmal kann es sein, dass du diese Predigt heute gehört hast und es war im Prinzip nichts Neues für dich. Du kanntest diese Gedanken, könntest sie sogar mitsprechen. Nur eins konntest du dir nie so richtig vorstellen, dass es auch für dich gilt. Dass das dein gerechtes Urteil ist. Du hast Jesus Christus einmal angenommen und lebst vielleicht schon lange als Christ, aber läufst dabei immer mit dem Gefühl rum, ich bin eigentlich nicht so, wie Gott mich haben will oder wie ich sein sollte. Ich bin in so vielen Punkten noch unvollkommen, so ungenügend und vielleicht auch so unrein. Ich weiß, Gott liebt alle Menschen, klar. Aber mich mit all dem, was da so im Verborgenen ist? Ich möchte dir mit einem Vers antworten, den Gott Petrus einmal in einem anderen Zusammenhang gesagt hat, aber der trotzdem auch hierfür gilt. Da sagte er einmal in einer besonderen Stunde zu Petrus, was Gott gereinigt hat, das nenne du nicht unrein. Was Gott gereinigt hat, das nenne du nicht unrein. Was Gott gerecht gesprochen hat, das nenne du nicht ungerecht. Wenn Gott dich gereinigt und gerecht gesprochen hat, was hast du dann noch für ein Recht, dich als unrein anzusehen? Wenn Gott dir sagt, dass er dich angenommen hat, dann hör doch endlich auf, dich so zu behandeln, als ob du ein einziger Versager oder eine einzige Versagerin bist. Dann hör doch endlich auf, dich als unrein anzusehen, nur weil ein paar Veränderungen noch vor dir liegen. Wenn Gott dich sein geliebtes Kind nennt, dann hör doch endlich auf, dich deiner zu schämen und dich vor ihm zu verstecken. Es ist ein guter Schritt, neu in die Gegenwart Gottes zu treten und zu sagen, jawohl, das, was ich heute gehört habe, ich glaube es. Jesu Gerechtigkeit gehört nun mir. Ich bin gereinigt in Jesus. Amen. Ein zweites. Es könnte sein, dass du heute da gesessen bist und zum ersten Mal verstanden hast, dass dieses Versöhnungsangebot Gottes dir ganz persönlich gilt. Und weißt du, ich möchte dir noch einmal sagen, dieses Geschenk Gottes ist tatsächlich der einzige Weg, um in seinen Augen wirklich gerecht zu werden. Und der Römerbrief sagt es hier ganz deutlich, ohne Jesus bist du nicht okay. Du kannst deine Probleme verdrängen, verstecken, kosmetisch übertünchen, aber ohne Jesus gibt es keine wirkliche Gerechtigkeit. Diese Gerechtigkeit Gottes kannst du dir nur in Jesus Christus schenken lassen. Und wenn du dieses Geschenk für dich annehmen möchtest, wäre es gut, dass du hinterher mit mir oder mit einem anderen Menschen deines Vertrauens darüber sprichst, es festmachst, im Gespräch mit jemandem, dem du vertraust, dass du dieses Geschenk, das Gott dir anbietet, in Jesus annimmst. Und drittens, es kann sein, dass du heute die ganze Zeit nur Bahnhof verstanden hast. Die Worte hörten sich gut an, der Prediger war emotional engagiert, vielleicht ist da was dran, aber irgendwie hast du nicht verstanden, was das mit dir persönlich zu tun haben soll. Weißt du, das ist nur zunächst einmal auch okay. Gott hat Geduld und er möchte weiter dir sein Angebot unterbreiten, wenn du dafür bereit bist, ihm zuzuhören. Uns allen möchte ich nochmal sagen, das, was Madeleine vorhin auch gesagt hat, es ist so eine große Gelegenheit, die wir haben. Natürlich haben wir auch 365 andere Tage im Jahr, wo wir mit Menschen über Gott sprechen können. Aber ich denke, dass diese 4 Tage hier in Braunschweig etwas ganz Besonderes bewirken können. So nutze die Gelegenheit, um anderen dieses Angebot Gottes doch schmackhaft zu machen und sie dahin mit einzuladen. Ich bin bereit, mit dir über deine Fragen zu sprechen und ich bete dafür, dass Gott dir die Wahrheit über sein Geschenk der Gerechtigkeit in Christus zeigt. Denn sie ist der einzige Weg, auf dem du Frieden mit Gott und ewiges Leben finden kannst. So, wie wir das im nächsten Lied miteinander singen und auch bezeugen werden. Nur durch Christus in mir.